Und das ist ja das wieder das nächste Paradoxon eigentlich. Also wir haben ja Organisationen gebaut, in denen immer weniger passieren kann. Also ich finde das so, also gibt es natürlich Menschen, die mir jetzt wieder sagen würden, das stimmt nicht, aber ich habe wirklich sehr, sehr selten erlebe ich Organisationen, dass tatsächlich etwas passieren kann, wenn man einen Konflikt anspricht. Oder wenn man sagt, der Chef hat was Falsches gemacht oder die Mitarbeiterinnen haben was Falsches gemacht. Es wird, also die Realität ist, so wirklich viel kann nicht passieren. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass, weil, glaube ich, so wenig in den echten Diskurs gegangen wird, in den echten Clinch, in das echte Konfliktgespräch, werden ganz viele Scheinkonflikte produziert.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin, wie immer, Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und mein heutiger Gast ist Boris Gloger. Boris, erstmal toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke, dass du in mein virtuelles Studio heute gekommen bist.
Du liebe Barbara, vielen Dank für die Einladung. Freue mich drauf.
Wenn ich bei Google nachschaue, kann ich Folgendes lesen. Boris Gloger, geboren in Wiesbaden, ist deutscher Unternehmer, Fachbuchautor und Coach für agile Transformation, Scrum und agiles Arbeiten. Er ist Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der agilen Managementberatung Boris Gloger Consulting GmbH in Frankfurt, der Schwesterfirma Boris Gloger Professionals GmbH in Wien und der Business Angel Firma Boris Gloger Beteiligungs GmbH in Frankfurt. Als Autor hat Boris Gloger mehrere deutschsprachige Bücher zu Scrum, agilem Personalmanagement, Selbstorganisation und Organisationsentwicklung geschrieben. Ich lese auf eurer Website: Agile Beratung seit 2010. Ihr seid eine der führenden Managementberatungen für agile Transformation im Dachraum. Boris, du bist weltweit erster zertifizierter Scrum Trainer und Agile Activist und brachtest den agilen Stein auch im deutschsprachigen Raum ins Rollen. In den letzten 15 Jahren hast du mit deinem Unternehmen die Denkweisen und Praktiken entscheidend mitgeprägt, die heute als die anerkannten Standards in der Teamarbeit und Führung gelten. Ihr beratet mit circa 100 Experten und Expertinnen mittlerweile sowohl KMUs wie auch Weltkonzerne. Ich kenne dich schon seit langem über meinen ehemaligen Kollegen Dieter Rösner, der auch dein Co-Autor bei der Erstauflage deines Buches Selbstorganisation braucht Führung gewesen ist. Durch ihn bin ich dann in deine Fortbildung gekommen, habe den Scrum Master gemacht, Product Owner sowie auch die Ausbildung zum Agile Coach und bin dadurch noch mehr in Kontakt mit Boris Gloger Consulting gekommen. Und ebenso finden wir uns in dem einen oder anderen Kundenkontext wieder. Und ich schaue immer wieder ganz gespannt und neugierig auf eure Entwicklung, neue Schritte und sehe dich als eines meiner großen Vorbilder. Boris, habe ich noch irgendwas vergessen?
Du, Barbara, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich weiß nicht, ob du was vergessen hast. Was halt nicht auf so Websites draufsteht, ist, dass ich mal Philosophie studiert habe, mal Kindergärtner während meines Zivildienstes gegeben.
Stimmt, du warst Kindergärtner.
Dann habe ich hier im Krankenhaus gearbeitet, ein paar Jahre während meines Studiums, mal Physik und Philosophie studiert. Und das hat mich auch geprägt. Also die Arbeit mit den Kindern und die Tatsache zu sehen, dass diese ganzen Institutionen eigentlich die Menschen dazu bringen, anders zu agieren, als sie eigentlich vielleicht sein wollen, ja, das ist so dieses, das ist so der Hintergrund in der Soziologie. Soziologen sagen ja, wir leiden an den Strukturen der Institutionen. Und das hat mich schon auch dazu gebracht, irgendwann mal herauszuarbeiten, was Agilität eigentlich ist. Es befreit den Mitarbeitenden von den Strukturen der Firmenorganisationen, in denen sie gerade arbeiten, ja, und versucht halt Situationen herzustellen, sodass Menschen mit Spaß und Freude an der Arbeit in die Firma.
Danke, dass du es noch ergänzt hast. Wenn wir jetzt noch überlegen, welche drei Meilensteine haben sich denn heute hierher geführt? Also da, wo du jetzt stehst, beruflich, ja, und vielleicht auch privat.
Ah, da gibt's viele. Vielleicht der interessanteste für unser Gespräch ist der erste, als ich auf der ersten Agile Development Conference in Salt Lake City gewesen bin. Und dort 2003 war das, so die Cracks der agilen Szene, die damals ja kein Mensch gekannt hat, gesehen habe. Und Alistair Kurban, Ken Schwaber, Rachel Davis, oder auch den Norman Kurth, vielmehr seine Kollegin, die dort waren. Also diese Aufbruchsstimmung, weißt du, da waren 125 Leute, 10 davon haben ungefähr gewusst, von was sie sprechen. Und aus dieser kleinen Keimzelle damals,
ja,
ist ja eine weltweite Bewegung geworden. Ja. Die nennen wir heute New Work, die einen nennen es Agile, die nächsten nennen es schon wieder Beyond Agile, ist auch egal. Aber es hat sich ganz viel in den letzten 20, 25 Jahren in diese Richtung getan.
Und wir sind ja heute in meinem Podcast-Studio Love to Lead mit dem Fokus New Leadership, was Führungskräfte dann auch für die Zukunft wirklich brauchen, wenn sie Führung in der New Work leben wollen. Du hast in einem deiner letzten Artikel die Frage oder das Statement gepostet, altes Denken führt in eine Sackgasse. Und warum Führung gerade jetzt besonders mutig sein muss? Was müssen denn Führungskräfte ganz besonders beachten jetzt?
Ja, sie müssen deswegen mutig sein, weil sie sich selbst in Frage stellen müssen und ihre Rolle überdenken müssen. Ja. Das ist eine ganz spannende, auch eine philosophische Frage. Also müssen die ganz oben stehen, also Führungskräfte sind ja in der Regel jetzt mal vom Status her und das, was sie in den Organisationen erreicht haben, schon an dem Punkt, an dem sie es sein wollten. Ja. Müssen die sich jetzt eigentlich in Frage stellen? Die erste Antwort darauf ist natürlich nicht, weil sie haben es ja geschafft. Also warum sollten sie sich jetzt in Frage stellen? Die zweite Antwort auf diese Frage ist aber, was habe ich denn für eine Verantwortung als Führungskraft? Dann wird dann immer gesagt, naja, ich habe die Verantwortung für mein Team, ich muss mein Team voranbringen, etc. pp. Das stimmt. Aber lassen wir das mal beiseite, weil das ist, glaube ich, Allgemeinwissen. Das viel Spannendere ist, sich klar zu machen, als Führungskraft habe ich eine wichtige Funktion. Ich diene dazu, dass eine Organisation am Leben bleibt. Also mein Job ist, dafür zu sorgen, dass die Organisation so vorankommt. Und das mache ich natürlich, damit ich meine Teams effektivieren kann. Aber ich muss eigentlich darüber nachdenken, wie schaffe ich das, dass die Organisation selber, und das kann bei einer kleinen Organisation vielleicht nur mein Team sein, aber bleiben wir auf der Teamebene. Was muss ich machen, damit mein Team erfolgreich bleibt und am Leben bleibt eigentlich? Ja? Scrum hatte das unter anderem damit gelöst, dass sie gesagt haben, es gibt zwei Funktionen. Die eine Funktion in der Führung schaut darauf hin, bleiben wir produktiv? Das war dann der Scrum Master oder Agile Master. Und der Product Owner hatte die Funktion, darüber zu schauen, werden wir finanziell, also profitabel überleben, weil in einem Business-Kontext, wenn du kein Geld mehr verdienst, gehst du platt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei wichtige Aspekte herausgearbeitet. Warum, was hat eigentlich eine Führungskraft zu tun? Sie muss dafür sorgen, dass wir profitabel bleiben, also dass wir überleben können und in die Zukunft hineinarbeiten, Product Owner. Und ich muss gleichzeitig dafür bleibe ich Operational Excellence, also mache ich meinen Job. Und auch das ist noch nichts Neues, weil das macht jede gescheite Führungskraft, macht das ja sowieso, aber trotzdem müssen sie sich deswegen in Frage stellen, weil ihnen weil die Herausforderung ist, dass wir aus heutiger Sicht mit völlig neuen Umfeldern zu tun haben. Also wenn ich das alles beherrsche, was ich gerade gesagt habe, in einem klassischen Umfeld, dann kenne ich die Methoden von damals, wie ich das herstellen muss. Und du hast das Buch, was ich mit dem Dieter schon geschrieben habe, schon erwähnt. Das war ja unter dem Einfluss geschrieben, wie kann ich Menschen führen, die nicht mehr führbar sind.
Autoritäre.
Das war ja der Eindruck dieses Film. Und die sind nicht deswegen nicht mehr führbar, weil 1968er, also es geht nicht um hier danke für das Wort, anti-autoritäre Erziehung, sondern es geht darum, dass diese Mitarbeiterinnen, die haben es in Anführungszeichen nicht mehr notwendig zu arbeiten. Und ich nochmal, ich sehe einen sehr elitärer Begriff. Wir reden jetzt nicht von den Menschen, die gerade bei Amazon oder sonst irgendwo liefern oder Pizza ausliefern. Von denen reden wir ja nicht. Wir reden ja von den Leuten, die hier in relativ hohen Positionen sitzen und die können sich tatsächlich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Also sind sie mit klassischen Methoden nicht mehr erpressbar. Kann sie versuchen auch zu ködern mit mehr Geld, aber ich kann sie nicht mehr dadurch erpressen, dass ich sage, du, wenn du hier nicht arbeiten willst, dann wirst du nie einen Job finden. Das ist einfach nicht wahr. Und sie haben es zum Teil auch, also ich gucke da so ein bisschen in meine eigene Organisation, da gibt es natürlich Menschen, die würden jetzt behaupten, boah, das stimmt einfach nicht, aber wenn man sich anschaut, wo die herkommen, was die alles schon gemacht haben, die wissen sehr genau, auf welchen Marktwert sie haben und ob sie es das wirklich geben. So, das war so die Prämisse dieses Buches. Also das ist die eine Geschichte. Das heißt, die alten Aspekte von Führung mit Hilfe von klassischen Methoden zu agieren funktioniert nicht mehr wirklich. Aber die zweite Thematik ist, und die ist vielleicht gerade in jetzigen Zeiten, wo wir gerade, wir sehen es ja alle, Schuldenkrise auf der einen Seite, Trump auf der anderen Seite, der Entdemokratisierung auf der anderen Seite und gleichzeitig eine Wirtschaftsleistung Deutschlands, die unter aller Kanone ist. Und jetzt, und wir haben die Bedrohung durch China, wir haben die Bedrohung durch die USA, wir haben Märkte, die zusammenbrechen und gleichzeitig eine Binnennachfrage, die nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass Führungskräfte sich darüber Gedanken machen, wie sie in diesem sich wirklich dramatisch veränderten Umfeld vorankommen. Und was machen Leute in Krisen? Sie nutzen die alten Muskeln. Also ihre, ne, also wenn du unter Stress stehst, ich hatte vorhin diese Agile Development Konferenz erwähnt. Der Tom DeMarco stand damals auf dem Podium, hat gesagt, das fasziniert, Tom DeMarco, das ist unfassbar. 2001, das eigentliche Problem, oder 2003, das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass Menschen in Krisen sofort in ihre alten Verhaltensmuster. Das heißt, man kann mit denen zwar über Agile reden, über Neuerungen und Veränderung der Arbeit oder New Work, ja, und lasst uns auch im Remote-Kontext besser arbeiten. Was machen Sie in der Krise? Alle zurück in den Job. Wir machen maximal 2 Tage Homeoffice. Wir nutzen die Management-Systeme, die wir aus der Steinzeit eigentlich immer noch haben. Und das Erste, was wir machen, ist, machen wir Kostenreduzierung. Ja. Und das ist doch verrückt. Also, weil wir waren ja alle auf Hochschulen, die uns mal erklärt haben, die Idee, Kosten zu reduzieren in einer Krise, ist vollkommen Quatsch. Also in der Krise musst du eigentlich investieren. Du musst eigentlich
und du musst auch antizyklisch arbeiten, sodass du halt, wenn du nicht in der Krise bist, dich wirklich ganz bewusst vorbereitest, einschließlich der Tatsache, dass du weißt, in dem Moment, wo ich eine Krise habe, wo ich im Stress bin, komme ich in meine alten Muster und werde wieder autoritär führen.
Also auch Stress, ne? Weil wir es nicht anders gewohnt sind. Ich meine, das ist etwas, vielleicht machen das die Generationen in 200 Jahren anders, aber wir sind alle noch so aufgewachsen, in der Krise wird Druck erzeugt, in der Regel. Und was passiert aber das zweite Problem von Führungskräften in der Krise ist ja Angst. Das ist ja vollkommen logisch. Ja, also es geht mir auch nicht anders. Also wir erinnern uns alle an Corona. Als die Nachricht kam, die Firmen machen jetzt alle dicht und wir machen jetzt hier einen Lockdown, war nicht meine erste Haltung, wow, super cool, wir haben eine Krise, sondern fuck, was passiert denn jetzt? Das heißt, natürlich hat auch ich in der Sekunde Angst. Ist ja vollkommen klar. Die Frage, die sich aber doch nur stellt, ist, muss ich dann aus diesen alten oder aus dieser klassischen Angst heraus agieren und sagen, okay, was bedeutet denn das? Okay, ich Kosten reduziere, ich schaue mal auf mein eigenes Thema.
Genau.
Oder
vergesse ich meistens aber in dem
Moment. Und das würde ja den Mut erfordern, jetzt verlasse ich mich mal auf Systeme, die gemacht worden sind für Krisen. Also und dann brauchen wir ja nur noch mal zurückzuschauen, was machen Organisationen in Krisen? Sie benutzen Taskforce, sie machen hochgradig iterative Prozesse, sie schauen genau hin, sie probieren aus, sie lassen Dinge zu, die nicht prozessual sind, ja, und die nicht beschrieben worden sind, weil wir ja gar nicht wissen, ob es weiterhin funktioniert. Man verlässt sich manchmal leider auch zu sehr auf Helden dann in der Sekunde, dass der eine oder andere es ausreißt.
Ja.
Aber man verlässt sich in der Regel nicht auf die Standards.
Genau. Also das, was wir wissen, wenden wir dann nicht an.
Aber Führungskräfte in Organisationen gehen hin und sagen, Moment, wir haben Krise, Angst, okay, jetzt mache ich es nach Vorschrift. Also wir wissen, dass wir eigentlich, dass wir was anderes machen müssten, machen aber dann doch das, was uns in die Krise geführt hat. Das ist ja völlig absurd. Ich meine, eine Wahnsinnsführungskraft in der Politik, ja, hält an der Schuldenbremse fest ohne Ende. Darum brauchen wir jetzt gar nicht nennen. Wir wissen alle, wer es ist. Und gleichzeitig behauptet er, es ist genau der Weg raus aus der Schuldenkrise, aus der Investitionskrise, obwohl er es erzeugt hat. Also ich halte am Modell meiner eigenen Verrücktheit fest und mache so weiter. Und das ist den Mut, an den ich glaube. Also wir brauchen jetzt Führungskräfte, die ihre Teams dazu befähigen, Teams oder dann halt, was im Teams meine ich jetzt immer die Menschen, die ich gerade systematisch führe. Ja, und auch selbst, das hat Nadella von Microsoft, der hat auch sein Führungsteam. Also das ist ja dann, der hat auch ein Team. Mit dem arbeitet man ja konkret. Mit denen gemeinsam drüber nachzudenken, was müssen wir denn jetzt konkret wirklich anders machen? Und das Schöne ist ja, und das ist ja das, was mit dem ich mich jetzt seit letzten 20 oder 25 Jahren fast Tag und Nacht beschäftigt habe, ist ja tatsächlich, auch das kann man absichern. Also es ist eben kein, ich probiere einfach mal aus und hoffe mal drauf, dass es besser wird, ja, sondern in der Krise wissen wir, was funktioniert, weil wir brauchen uns nur die agilen Methoden raussuchen. Das muss ich jetzt sagen, bin ja der Berater, ne? Aber schaut einfach hin, wie wurde experimentiert? Wie wurde in Krisen gearbeitet? Und ihr werdet herausfinden, Leute haben ausprobiert, sie haben herausgefunden, ob es funktioniert, haben versucht, den ersten Schritt zu machen. Also exploratives Arbeiten ist das.
Ja, die Iteration, die Reflexion, das Abwägen, den Kunden mit dazu nehmen, also wirklich das System größer zu machen, so dass du halt auch mehr Wissen in diese Entscheidungsfindung hineinbringst, ne?
Und das Entscheidende ist, glaube ich, das wird gerne vergessen, in Krisen hat man sich involviert. Mhm. Ne? Also in Krisen geht man, ich habe letztens einen Podcast gehört, den ich super genial finde, die 29er, der nannte das, oder auch der Adam Tooze, der nennt das in medias res gehen. Also wir müssen wieder anfangen, uns mit den Sachen zu beschäftigen. Also nicht drüber reden, also auch drüber reden.
Häufig hören wir bei unseren Kundinnen und Kunden, wie können wir diese neue Arbeitsweise, dieses neue Mindset in die Köpfe unserer Belegschaft bringen. Genau dazu haben wir von Vitage und Partner in Kooperation mit der Technischen Hochschule in Aschaffenburg die New Work Mindset und New Work Mindset Plus Lernreisen für Mitarbeitende und Führungskräfte entwickelt. Es ist ein 12- bis 16-wöchiges Programm im Circle Learning, wo alle Teilnehmenden sich zu Themen wie Mindfulness, Feedback, Konfliktmanagement, Teamdynamiken und Self- und Teamleadership und vieles mehr austauschen und mit und voneinander lernen. Selbst organisiert und doch begleitet. Der starke Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag machen diese Corporate Learnings zu einem wichtigen Tool für Learning und Development. Schreib uns gerne, wenn du weitere Infos möchtest. Ja, und das bedeutet ja, dass wir uns damit beschäftigen, doch wir müssen dann noch tiefer gehen und wirklich hinterfragen, was hat sich verändert und was bedeutet das für die nächsten Schritte?
Wir müssen was machen, wir müssen in den Dialog gehen. In der Krise muss ich in den Dialog mit meinen Kunden gehen und in den Dialog mit meinen Mitarbeiterinnen. Und das ist wieder eine Form von Mut. Es ist viel einfacher, in der Krise sich an seinen Schreibtisch zu setzen und jetzt irgendwelche Analysen zu machen oder Desktop-Research zu machen. Aber sich wirklich auseinandersetzen ist jetzt viel spannender. Und das erfordert wieder Mut.
Genau. Und das ist natürlich die Auseinandersetzung immer wieder auch mit sich selbst, weil eines der Themen, die du auch ansprichst, ist, wir haben ja auch Studien, die sagen, viele Mitarbeitende, wenn sie halt ein Trennungsgespräch führen, sagen, ja, ich gehe wegen meiner Führungskraft. Ja, und dass also eine Führungskraft sich die Frage stellt, das ist von uns jetzt auch sehr provokativ, hast du jemals drüber nachgedacht, dass jemand deinetwegen das Team verlassen hat?
Ich glaube, ja, also die Frage ist, ich habe das ja selber ein bisschen postuliert, also die Frage ist ja auch, was schaue ich mir an? Man muss genau hinschauen. Es gibt den einen Aspekt, dass Mitarbeiter, keine Ahnung, verliebt sich, zieht um, familiäre Gründe, tolles, super geniales Angebot. Ich glaube, das gibt es auch. Ja. Aber das nehmen wir jetzt mal auf Seite. Also wenn man das geprüft hat als Führungskraft und sagt, warum bist du gegangen? Und dann kommt, weil der andere 10% mehr zahlt oder weiß es nicht. Ja. Ist okay. So. Finde ich auch völlig in Ordnung und legitim. Ja. Und dann gibt's den anderen Aspekt, ich glaube, da sind's zwei Themen, es gibt ja eigentlich drei Themen, warum Menschen auch bleiben. Und ganz häufig wird genannt wegen meines Teams. Die sind eigentlich schon komplett desillusioniert. Die haben eigentlich schon keinen Bock mehr auf ihren Job, haben auch keine Lust, wirklich den Effort zu treiben, sich neu zu bewerben, aber die sagen dann, sie bleiben deswegen, weil das Team ja so toll ist. Also sie sind gerne da. Mhm. Das ist bei uns im Unternehmen auch schon so gewesen. Also Menschen sagen einfach, warum bist du denn eigentlich bei BG? Ja, wegen meines Teams. Da sagt der Unternehmer in mir, das ist die falsche Antwort, nicht? Weil es ist zwar schön, dass du da bist, auch wegen deines Teams, aber wenn du das Problem nicht lösen willst, des Kunden, dann hast du ja eigentlich deinen Beruf verfehlt. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich spiele in dem Orchester, weil ich halt das toll finde, mit den Leuten da zu sitzen, aber mein Instrument ist mir egal. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen einen Job, einen Spaß an ihrem Job haben.
Ja.
Und dann kann es, und das ist in der Beratung vielleicht häufiger als in anderen Unternehmen, aber in Beratung ist ganz häufig auch sofort, dass die Leute bleiben, weil sie gute Projekte brauchen. Also wenn sie Projekte nicht mehr interessant genug werden, dann gehen sie auch. Also Das Mastery-Thema, das der Daniel Pink uns ja allen erklärt hat. Ja, also wenn das ist auch nicht. So, und dann gibt es aber einen Aspekt, um jetzt lange Rede, kurzer Sinn zu machen, da ist es wirklich die Führungskraft, warum Leute gehen.
Ja.
Also, weil der hört dann entweder nicht richtig zu, er oder sie, ja, ist mir auch schon passiert, dass ich gedacht habe, ich habe zugehört und Leute sagen, ich habe das doch schon dreimal gesagt. Ja, also eine Mitarbeiterin von mir ist gegangen mit dem Feedback. Ich habe gesagt, ja, du hast mir das im Herbst gegangen, jetzt ist aber 1. Januar. Ja, aber es hätte sich sofort was verändern müssen. Sag ich, okay, jetzt habe ich gedacht, ich habe zugehört, aber anscheinend nicht gut genug, dass die andere Person das Gefühl gehabt hat, dass ich sie wirklich, weiß ich nicht, wertschätze oder entsprechend reagiert habe. Also habe ich zugehört, höre ich zu, finde ich die Probleme heraus, weil dafür bin ich als Führungskraft ja auch da. Also ein Stück weit, ich meine, ich bin jetzt nicht der, wenn man ist nicht der Papa von so einer Person oder die Mama, aber trotzdem zu sorgen um seine Mitmenschen darf man auch als Führungskraft, finde ich. Das wird gerne in dieser ganzen Diskussion vergessen. Ja, wir wollen alles professionalisieren, schickt mir Leute zu Coaches oder sollen Achtsamkeitstrainings machen. Aber ich habe auch nur eine Verantwortung als Führungskraft zu sagen, habe ich mich um meine, sorge ich mich, nicht im Sorgen-Sinne von, wie man sich Kinder sorgt, die auf der Straße verunfallen, sondern sorge ich mich im Sinne von, geht's denen gut in der Zukunft, diese Art von Sorge.
Mhm. Ja.
Ja, so umsorgen eigentlich ist das.
Auch den Rahmen zu schaffen, dass die gut aufgehoben sind.
Dafür sorgen, fühlen sie sich wohl, geht's denen gut, ja. Und manche Sachen kann man ja steuern. Man kann sagen, okay, du musst vielleicht ein bisschen weniger arbeiten oder ich entlasse dich hier mal oder ich sorge dafür, dass die Kommunikation im Team wieder besser wird, damit es sich besser fühlt. Das gehört ja auch dazu. Dass es Aspekte gibt, die ich als Chef nicht verändern kann, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand einen Herzinfarkt hatte oder wenn jemand stirbt oder sowas, dann ist es, kann es ja nicht machen. So. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wie ich mich, und das ist jetzt vielleicht das, warum Mitarbeiter auch häufig dann sagen, sie gehen jetzt doch, ist das Verhalten der Führungskraft. Also zuhören ist ja der eine Aspekt. Wir haben es ja nun mal, also in der Mehrzahl der Rufe damit zu tun, dass wir eigentlich da erreichen wollen, dass Menschen sich einbringen und sich mit dem, wie sie sich einbringen, auch geschätzt fühlen. Und dann ist mein Job als Führungskraft ja dafür zu sorgen, dass das auch passiert, dass sie sich gehört fühlen. Und da sind wir, glaube ich, in den meisten Organisationen und in den meisten Arbeitsverhältnissen noch weit davon entfernt, dass man also das Gelernte von Führungskräften, dass sie möglicherweise auch zulassen, dass das, was von den Mitarbeiterinnen besser ist und dann auch quasi die Entscheidung bei den Mitarbeiterinnen lassen und dann die Verantwortung dahin geben. Das wird zwar überall hingeschrieben, dass das so sein soll, aber de facto ist es nicht so. Und gleichzeitig, und das stimmt aber auch, wird das überhöht. Also es wird sowas wie nach dem Motto, ja, wenn Mitarbeiter alles besser wissen, dann brauche ich als Führungskraft ja gar nichts mehr machen. Also es ist wieder dieses Rad ein Stück weit zu weit gedreht. Weil das stimmt hier auch nicht. Es ist ja nicht so, dass jede Mitarbeiterin nur Kraft, weil sie Mitarbeiterin in einem Team ist, per Definition besser weiß als die Führungskraft, wie es geht. Das stimmt ja auch nicht immer. Und was ich so mitbekomme, ist so dieses, es wird nicht mehr miteinander darüber gerungen.
Ja.
Weißt du? Und das fand das, als ich 20, 25 war und war auch in so großen Orten, da war das irgendwie anders. Also ich konnte als Mitarbeiter zu meinem Chef gehen und sagen, das sehe ich anders. Da haben wir miteinander gesprochen und manchmal hat er recht und manchmal hat er zugehört. Und er war trotzdem mein Chef. Punkt. Ja. Es war völlig klar, dass das mein Chef ist. Ja. Aber ich hatte trotzdem keine Angst, mit dem darüber zu diskutieren, was ich richtig oder falsch finde. Und heute habe ich so ein Gefühl, auch unter dem Deckmantel der Agilität muss entweder der Mitarbeiter gewinnen per Definition. Ja, agile oder partizipativ oder sowas, ja.
Ja.
Die Führungskraft zieht sich dann komplett zurück. Das führt aber dazu, dass der Mitarbeiter dann sagt, hat er keinen Bock mehr, dann geht er nämlich auch. Ja. Oder es ist überhaupt nicht mehr opportun, als Führungskraft zu sagen, und die wissen dann auch nicht mehr, wie das geht, ich habe dir jetzt zwar zugehört, aber du hast trotzdem Unrecht.
Ja.
Also bei aller Liebe und auch bei allem, ich höre den Mitarbeiterinnen zu, es stimmt halt trotzdem nicht, was du gesagt hast.
Ja, und dieses Thema, wo liegt denn dann die Führung, waren wir gerade im agilen Kontext, das erlebe ich immer wieder auch in Verantwortlichkeiten, dass sie sagen, naja gut, ich bin jetzt hier der Agile Master oder ich bin der Product Owner oder ich habe den People Lead, dass nicht so ganz klar ist, welche Verantwortung habe ich denn jetzt für das Team und wo ringe ich denn mit dem Team um unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Erfahrungen und wie einigen wir uns denn dann? Und das ist tatsächlich so, wie du es sagst, wir reden dann über die Rolle, was ja ganz klar ist, aber auf der anderen Seite ist es dann nicht so ganz klar, ja, wo ist jetzt meine Führungsverantwortung?
Also du sprichst was ganz Interessantes an. Also wir sind irgendwie, also meine Tochter ist hier in der Grundschule und dann sagt sie Frau Lehrerin, in Österreich sagt man anscheinend Frau Lehrerin zu seinen Lehrern. Das ist irgendwie gang und gäbe, da kriege ich immer Nackenhaare, schräumen sich da mir als extra. Ja, aber der Faktor ist, da wird was gelernt, das irgendwie in dem Kontext ja auch sinnvoll ist. Und da ist alles identisch, ne? Also eine Lehrerin ist eine Lehrerin und die hat Ansage und die weiß genau und Personal. Und wenn die sagt, seid ruhig, dann wird der so Autorität. Das haben wir alle gelernt. Und in klassischen Organisationen oder klassisch aufgesetzten Organisationen, ist das ja nach wie vor so. Mhm. Und da weiß jeder, was Sache ist. Und jetzt versucht man das zu verändern und lässt von mir und schafft es sogar, die disziplinarische Führungsverantwortung tatsächlich von mir ist wie bei uns auf den Geschäftsführer zu verteilen. Das heißt, am Ende des Tages bin ich nur noch die Marionette, die bei einer Kündigung was unterschreiben muss. Ja, also ich habe eh nichts gemacht. Das hatte eh alles das Team gemacht. Aber es gibt, okay, gut, den gibt's noch. So, und was muss ich jetzt aber machen? Jetzt muss ich viel mehr Gedanken darüber machen, wie verteile ich die Verantwortung, wie mache ich das transparent?
Genau.
Und wie werden jetzt auch die Zuschreibungen geklärt? Mhm. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt, und das passiert ganz häufig auch in unseren Beratungskontexten immer, akzeptiere ich die Verantwortung des anderen? Also der Klassiker ist ja, der PO ist der PO, so, also ja. Ne, bei uns jetzt in diesem agilen Umfeld. Und der PO sagt an, das ist die Priorisierung. Punkt, Ende, aus. Also das könnte man jetzt einfach mal so stehen lassen. Und weil es aber keine, in Anführungszeichen, hierarchische Durchsetzungsmacht des POs gibt, sagen viele Teammitglieder, manchmal sogar der Scrum Master, ja, das ist eine Diskussionsgrundlage, dass der jetzt dieser priorisiert hat. Mhm. Mhm. Ist aber nicht wahr. Also in dem Kontext ist ganz klar geregelt, der PO sagt, das ist die Liste. Kannst ja trotzdem sagen, ich fände es gern anders priorisieren, aber der PO sagt, nee, ist mir wurscht, hängt aus. In dem Moment gilt's. Genauso wie der Scrum Master oder Agile Master oder Führungskraft, ja. Ich bin dafür zuständig, wie hier der Prozess rennt. Mhm. Kann der PO nicht sagen, ich hätte gern, dass es anders ist. Und jetzt gibt's ja eine Unsicherheit in diesem ganzen System und das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass Agilität ja nicht von Kindesbeinen an gelernt worden ist. Ist das denn wirklich so? Mhm. Also, ne, die Unsicherheit kommt nicht zustande, dass das irgendwo steht im Scrum-Guide oder sonst irgendwo, was der PO zu tun hat, sondern mal zu klar zu kriegen, ja, ist denn das so und funktioniert denn das auch so? Mhm. Und jetzt bräuchte es Führungskräfte, und die müsste es ja mittlerweile geben, weil wir sind ja nach 20 Jahren Agile, gibt es ja die Erfahrungswerte bei Führungskräften, aber es halt noch immer viel zu wenig, die dann sagen, ja, das funktioniert. Also zu sagen, ich habe hier Product Owner und Scrum Master hingesetzt oder nennt sie, wie ihr wollt, ja, Leute, ja. Ist ja vollkommen egal. Ja. Aber wenn ihr so agiert, dann wird das funktionieren, auch wenn ihr erst frisch dazukommt.
Genau. Und das Wissen über diese Verantwortung oder um die Zuständigkeiten, die muss natürlich bei allen vorhanden sein. Das heißt, ich muss das Team darauf vorbereiten und ich muss jeden einzelnen Player ganz stark, wie in jedem Spiel, mit einer Spielregel ausstatten, um zu sagen, pass auf, wenn dann, dann das. Und dann ist es völlig klar. Und wir sind natürlich in der agilen Welt auch so weit unterwegs, dass wir das Ganze transparent miteinander aushandeln und aber auch transparent machen. Weil sonst kommen wir nämlich gerade zu dem nächsten Thema, wo wir halt genau bei dem Thema der Konflikte sind. Wollen wir da mal hingehen?
Ja, gerne. Lass mir nur noch einen Satz dazu sagen,
genau.
weil du es angesprochen hast. In der agilen Welt wird das alles transparent verhandelt. Und das ist vielleicht auf der einen Seite die Stärke dieser Methode, macht sie aber auch langsamer, weil klassische OE-Entwickler haben das ja früher auch gemacht. Die haben sich ja auch zum Beispiel hingesetzt, habt ihr Verantwortung, also der Chef sitzt, ist das durchkommuniziert worden, weiß er das überhaupt? Also hat sich nicht viel verändert. Der Unterschied ist, es wird tatsächlich transparent gemacht und man glaubt, man könnte es ständig verhandeln.
Ja.
Und die Schwierigkeit ist aber, ja, man kann es verhandeln, aber nicht ständig.
Ja, genau.
Also ich kann wie in der Holacracy sagen, keine Ahnung, alle 9 oder in der Soziokratie, was alle 9 Monate oder alle 18 Monate oder was auch immer, stellen wir die Position wieder zur Wahl. Das kann man ja machen.
Mhm.
Oder von uns nach jedem Sprint, das könnte man alles tun. Aber wenn es jetzt für einen Sprint oder 3 Sprints oder keine Ahnung, was für ein Kontext gilt, dann gilt das jetzt erstmal.
Ja. Ja.
Und das ist aber, um wieder zu deinem Thema Konflikt zurückzutun, natürlich eine Quelle für Konflikt, weil wenn ich das aushalte, dass das ständig, also dass das nicht ständig verhandelbar ist, obwohl es ab und zu verhandelbar ist, dann ist das viel größere Belastung, als wenn ich mich als klassische Führungskraft hinsetzen kann und kann sagen, ich bin der König, was wollt ihr eigentlich?
Mhm.
Und das ist nicht zu verhandeln.
Ja.
Also das ist der fundamentale Unterschied.
Ja.
Ein klassischer Abteilungsleiter braucht nichts verhandeln, weil der ist der klassische.
Ja, die Linienverantwortlichen haben ja in der klassischen Organisation sowohl die disziplinarische und fachliche Führung wie auch die Durchsetzungskompetenz. Im Vergleich zur agilen Arbeitswelt werden hier die unterschiedlichen Rollen nicht geteilt. Also es gibt keinen Agile Master, People Lead und Product Owner, sondern es liegt alles in einer Person. In einer kürzlich durchgeführten 180-Grad-Befragung bei meinem Kunden haben die Mitarbeitenden über die Führungskraft ausgesagt, dass er bzw. sie die Konflikte nicht erkennt und auch nicht löst, was zu einer hohen Unzufriedenheit geführt hat, während der Vorgesetzte sagt, er sei sehr diplomatisch und gehe den Konflikten aus dem Weg. Im Glauben, dass das genau das Richtige sei. Und je nach Kultur ist das ja auch verständlich. Zum Beispiel hier in Österreich, wo wir beide leben, ist man sehr viel harmoniebestrebter als zum Beispiel in Spanien, wo ich vorher 14 Jahre gelebt habe. Denn dort werden Konflikte sofort angesprochen, jedoch auch nicht unbedingt gelöst. Und ich lerne schneller, wo die andere Person mit ihrer Meinung steht und kann mich daran orientieren.
Ja, also die Amy Atkinson hat ja geklärt, dass das eigentlich ein Zeichen für ein vollkommen dysfunktionales System ist. Also ja, es wird, das finde ich also an diesen ganzen Dingen so spannend. Wir müssen wirklich anfangen, uns immer wieder zu hinterfragen, ob das, was wir glauben über das, was so allgemeines Wissen ist, ob das tatsächlich stimmt. Weil das ist das schönste Beispiel dafür. Also man glaubt, wenn man wenig Konflikte hat, dass es gut läuft.
Ja, genau.
Ist auf den ersten Blick ja auch irgendwie richtig. Also wer hat denn gern Konflikte? Ne? Ist ja auch im Privaten so. Also ich habe keine Lust, Stress mit meiner Frau zu kriegen oder sowas. Also keineswegs. Ja. Also der Klassiker ist ja, dass wir alle keine Konflikte wollen. Ja? Wer will sich denn mit seiner Frau zum Beispiel ständig streiten? Das ist ja logisch, dass wir keine Konflikte. Dass wir glauben, dass wir eine gute Beziehung hätten, wenn wir keine Konflikte hätten. Oder dass alles gut laufen würde im Team, wenn wir keine Konflikte hätten. Und die Emily Atkinson sagt aber genau das Gegenteil. Ja, die hat ja herausgefunden schon vor Jahrzehnten, dass Teams dann produktiver sind, wenn sie sich quasi ständig über Themen unterhalten, wenn sie Fehler finden, wenn sie in Konflikte gehen. Das heißt, die Frage ist ja jetzt nur, gehen die dann mehr in Konflikte um in der Konflikte wegen oder sind die in der Lage, ihre Konflikte und auch offen auszusprechen und zu benennen? Also wie du es gerade gesagt hast, wenn in Spanien zum Beispiel die Leute offener auf ihre Konflikte zugehen, ob sie sie dann lösen oder nicht, ist eine andere Frage, aber dann haben die ja offensichtlich die Sicherheit, dass sie das können.
Ja, und auch im privaten Kontext erlebe ich es, heißeste Diskussionen, Konflikte, Tränen und die beiden Freundinnen fallen sich um den Hals und sagen, gut, dass ich dich habe, mit wem würde ich das sonst ausdiskutieren können? Und dann ist der Konflikt, also die wissen ganz genau, wo sie stehen und sie haben dieses sichere, ja, diesen Safe Space, wo sie das austragen können. Und es passiert nichts. Passiert nichts an der Beziehung. Ja?
Und das ist ja das nächste Paradoxon eigentlich. Also wir haben ja Organisationen gebaut, in denen immer weniger passieren kann. Also ich finde das so, also gibt es natürlich Menschen, die mir jetzt wieder sagen würden, das stimmt nicht, aber ich habe wirklich sehr, sehr selten erlebe ich Organisationen, dass tatsächlich etwas passieren kann, wenn man einen Konflikt anspricht. Oder wenn man sagt, der Chef hat was Falsches gemacht oder die Mitarbeiterin haben was Falsches gemacht. Es wird, also die Realität ist, so wirklich viel kann nicht passieren. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass, weil, glaube ich, so wenig in den echten Diskurs gegangen wird, in den echten Clinch, in das echte Konfliktgespräch, werden ganz viele Scheinkonflikte produziert. Und man hat plötzlich so Mikrostörungen. Es ist so ein bisschen wie, als wenn, fällt mir gerade ein blödes Bild dazu ein, aber also, der hat so, keine Ahnung, die Teenager auf dem Schulhof, hat er mich jetzt angeschaut? Ja, hat er mich angeschaut? Mag er mich jetzt oder mag er mich nicht? Also es wird mehr darüber formuliert und vermutet, als rüberzugehen und zu sagen, magst du mich jetzt oder magst du mich
was
nicht?
Was ist jetzt los, ne?
Genau. Und das ist nur eine Art von Konfliktscheu und die sind natürlich in Gesellschaften wie der österreichischen, die halt eine Tradition hat, Kaiserreich, ne, und viel, viel stärker als vielleicht in einer dänischen, wo die viel offener ist, oder in niederländisch, in der spanischen, die viel offener dafür sind.
Genau. Ja, und worin sehen wir dann die Aufgaben für die Führung?
Ja, Konflikte herzustellen. sondern die Aufgabe besteht darin, den Safe Space zu erzeugen. Die Emily Adams nannte das ja, das ist diese psychologische Sicherheit. Und psychologische Sicherheit wird nur in dem Kontext, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, mit Vertrauen gleichgesetzt. Das meinte sie aber gar nicht. Also ich muss dem anderen nicht vertrauen, um psychologisch sicher zu sein. Sondern es geht eher darum, hat die Führungskraft einen Raum aufgespannt, in dem Menschen in der Lage sind, selbst wenn sie sich nicht vertrauen, darüber zu sprechen, dass sie sich nicht vertrauen. Das wäre viel sinnvoller, ne? Ich kann dir ja nicht vertrauen, ist ja in Ordnung. Also das ist zwar schlimm, aber trotzdem könnte man das zumindest mal klären. Kann ich aber nur, wenn ich mich sicher genug fühle, zum Beispiel zu sagen, ich vertraue dir nicht. So, was passiert? Ja. Und das ist der Job von Führungskräften. Dazu brauchst du wieder Mut.
Ja, als Führungskraft musst du auch den Rahmen schaffen, dass die Konfliktparteien wieder so auseinandergehen können, dass nichts zerbrochen ist. Dass es klar wird, handelt es sich um eine Meinungsverschiedenheit, ein Missverständnis oder ist es eine Vorstufe zu einem möglichen Mobbing? Und die Führungsperson sollte auf jeden Fall im Auge behalten, dass alle wieder arbeitsfähig werden bzw. bleiben.
Genau. Und die Frage, du hast jetzt den Begriff Mobbing gebracht, das ist ja die nächste, das ist ja für mich immer so der, also übrigens übertrieben, aber das ist so schon wieder der nächste Schritt. Also weil das ist so ein bisschen wie diese Überhöhung. Also was ist Mobbing? Also ich will nicht darüber diskutieren, was Mobbing ist, aber natürlich es gibt Fälle, wo das hatten wir auch schon im Unternehmen. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche oder glaube zu wissen, wovon ich spreche. Das ist dann extrem stressig, weil das ist für alle extrem stressig. Also diese Situation so herzustellen, dass so ein Fall wieder gescheit gelöst ist, ist klar. Aber lasst uns, man ist ja nicht gleich immer im Mobbing-Thema drin, sondern man ist ja vielleicht einfach nur darin, was weiß ich, unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Architektur im System sein soll. Eine unterschiedliche Idee darüber, ob wir jetzt das Geld dafür ausgeben sollten oder dafür. Und dann muss man da mal darüber reden können, ja. Weil wenn das nicht funktioniert, dass ich nicht mal mehr fachlich darüber sprechen kann. Also ich hatte letztens ein faszinierendes Gespräch mit einem Bankmitarbeiter von einer großen Bank und der sagte mir dann, es ist schon die Kultur in dieser Organisation, dass man zur Führungskraft einfach nicht geht. Also per Definition nicht. Man geht da nicht hin, um was zu klären. Ja, und dann entstehen halt die Gerüchte, ne? Weil wenn du weißt ja gar nicht, ob das, was der gesagt hat, wie das jetzt gemeint ist, weil es ist ja nicht so, dass jede Führungskraft immer die Auftragsklärung so perfekt macht in einem einzigen Gespräch, dass alle genau wissen, was zu tun ist. Wenn das so wäre, wäre man im Idealen, also das gibt's halt nicht. Aber wenn ich mich nicht mal traue, um das zu klären, ne? Und da gibt's ja meiner Meinung nach, also wir reden immer über die Führungskräfte, dass die in Anführungszeichen an allem schuld sind. Theoretisch ist das auch in diesem Fall so, weil die müssten ja die Bedingungen herstellen, dass die Mitarbeiterinnen anfangen können zu fragen. Ja, also so gesehen natürlich Hen- und Ei-Prinzip. Und doch gibt es ein Stück weit eine Verantwortung, die ich bei den Mitarbeiterinnen oder bei den Teammitgliedern gerne lassen würde. Nämlich die Verantwortung darüber, habe ich verstanden, was ich zu tun habe.
Ja. Ist mal schwierig, wenn ich nicht wirklich weiß, um was es geht und nicht wirklich weiß, was jetzt von mir erwartet ist. Also muss ich nachfragen, um wirklich herauszufinden, habe ich es jetzt richtig verstanden, oder?
Und wenn ich das, wenn ich mir nur diese Verantwortung zumindest bei mir lassen würde, ich kann die ganze Schuld für das falsche Setup, schiebe ich alles rüber, das kann ja machen. Aber der Platz, wo ich meine eigene Konflikt Zone of Control, also meine Einflussgröße Zone habe, das ist ja meine Tätigkeit. Ja. Und wenn du was von mir willst, dann kann ich annehmen, dass ich es verstanden habe und mache eins.
Ja.
Und dann mache ich es und dann könnte ich, wenn ich Pech habe, kriege ich dann die Kritik von der Führungskraft, weil ich nicht gemacht habe, was ich vorgestellt habe. Ja. Erster Schritt wäre gewesen, selbst wenn das passiert, und jetzt sind wir wieder beim agilen System, das ist ja die große Errungenschaft von der Agilität, die sagt, das wird passieren. Also selbst wenn ich die Verantwortung beim Mitarbeiter lasse und selbst wenn ich dort im Sprintplanning dafür sorge, dass der Mitarbeiter genau weiß, was er zu tun hat, könnte es trotzdem sein, dass wir uns missverstehen.
Ja. Absolut. Und das geht ganz, ganz schnell. Ne? Das ist, wir sagen ja immer, das kann sein, dass du morgens etwas anders verstehst als mittags oder abends. Und daher müssen wir immer wieder nachfragen, ist das jetzt genau das, was erwartet wird? Und immer wieder reflektieren, aha, wie ist denn die Reaktion darauf? Und Führungskräfte sind ja verantwortlich, also bleiben wir beim Mobbing, dass sowas erst gar nicht passiert. Sie sind auch rechtlich verantwortlich. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, na ja, gut, dann haben die halt einen Konflikt. Wenn das Ding eskaliert und wenn sich das weiterentwickelt und sich da wirklich Gruppen gegen Gruppen oder Gruppen gegen einen entwickeln, dann machst du dich einfach auch strafbar. Ne?
Ja, das ist ja klar. Das ist ja, für mich ist das schon wieder die nächste Stufe. Ja, wenn das tatsächlich passiert, gibt es ja Millionen von Gründe, warum das passiert. Also entweder habe ich nicht rechtzeitig gesehen, wie die Mitarbeiter sich denen gegenüber verhalten haben, oder ich habe überhaupt keinen Kontakt oder ich lasse Dinge laufen. Das ist ja der Fall.
Ja. Lass uns doch mal einen Blick darauf werfen, auf den letzten Artikel, den du im Magazin Training auch veröffentlicht hast, wo es dann wirklich um das Thema auch geht. Das wäre jetzt also die heutige Zeit, Leadership in Zeiten der KI. Also was. Aha. Ist es denn, was aus deiner Sicht die Leader, die Führungskräfte in der Zukunft erwartet? Wir haben diese großen Veränderungen, ne? Also aus meiner Sicht. Wir haben einen Strukturwandel in vielen Industrien. Wir haben die Staffelübergabe der unterschiedlichen Generationen. Wir stehen vor der riesigen Aufgabe der Digitalisierung, die ja erst am Anfang ist. Und wie sollten denn Organisationen die Führungskräfte unterstützen? Was braucht es denn für die Zukunft? Wenn wir noch die KI mit dazu rechnen, ne?
Es braucht Führungskräfte, die verstehen, was diese KI macht. Mhm. Und ich finde, es ist ja immer schön ganz gut an einem Beispiel, was sich klar zu machen, dass er nicht sofort betrifft, damit kann man sich das anschauen. Und ich finde, man kann das wahr sich anschauen am Thema KI und Lernen und Schule. Mhm. Da sind wir alle nicht ganz so betroffen von, vielleicht wenn wir noch Kinder, aber grundsätzlich, was passiert da gerade? Das ist ja völlig irre. Ich habe ein ChatGPT-Tool auf meinem iPhone oder Android oder was auch immer. Und mit dem kann ich jetzt Englisch lernen. Mhm. Ich brauche das zu fragen, bring mir Englisch bei. Dann fängt das Ding an, mit mir Englisch zu lernen. Kostet mich 20 Euro, also 2 Nachhilfestunden, vielleicht sogar nur eine Nachhilfestunde im Monat. Also für kein Geld, so habe ich da eine Nachhilfelehre in der Tasche. Der macht auch mit mir Mathe-Hausaufgaben, den kann ich sogar fragen, der soll mir 20 Aufgaben machen für, weiß ich nicht, Grundschule, zweite Klasse, baut das Ding jetzt mal, dann kann ich ausfüllen. Mhm. So, das heißt, jetzt kann ich als Lehrer, und das ist ja passiert, also de facto passiert, jetzt kann ich als Lehrer und Philologenverband hingehen und kann sagen, das ist das schlimmste Tool, das seit ever, das lassen wir nicht zu und überhaupt. Mhm. Ja? Kann sogar sowas mache, wie das ja hier in Fuck You Goethe 2 der Fall war, da haben sie so getan, als hätten sie einen Störsender am Start, so als Gag, ja, damit das ja aufgegangen ist. Mhm. Oder ich gehe als Lehrkraft hin und sage, Moment mal, jetzt gibt's ja das Ding, jetzt kann ich mir das Arbeit ja leichter machen, weil ich könnte die Kinder dazu kriegen, dass sie das Ding ja benutzen. Also in der Regel haben sie eh alle einen iPhone oder sowas ähnliches. Und dann arbeiten wir mal damit. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass ich mir als Lehrkraft das Wissen über dieses ChatGPT-Gedöns da anschauen muss und wie Midjourney funktioniert und was nicht. Ja.
Ich prompte und so weiter.
Und prompt und ob das überhaupt sinnvoll ist und was man da prompt und wie man gescheit prompt. Und ich verstehe sogar die ganzen Philologen, die sagen, wir müssen jetzt Medienwissenschaft, wir müssen da kritisch rangehen und müssen drüber nachdenken, wir müssen Medienunterricht. Und ich finde, ja, das kann man alles machen. Aber man kann erstmal versuchen herauszufinden, wie mache ich meine Hausaufgaben mit dem Ding und zeige den Kindern, wie das geht. Und schon habe ich selber was rausgekriegt. Mhm. Also viel direkter und unmittelbarer auch. Und jetzt lass uns das transferieren auf das, was in der Wirtschaft passieren wird. Wir haben genau dasselbe Phänomen. Ja. Exakt dasselbe Phänomen. Wenn ich heute in Trainings Menschen frage, wie viele von euch nutzen denn systematisch ChatGPT in der Arbeit, von 30 Leuten heben ein bis drei die Hand.
Systematisch.
Also nicht mal.
Systematisch.
Nicht, also wirklich einmal am Tag, zweimal am Tag, ja. sich das wirklich, dass jeder das mal ab und zu ausprobiert hat, ja, gekauft. Das meine ich nicht. Mhm. Aber systematisch zu versuchen, seine Arbeit damit zu vereinfachen, so gut wie niemand.
Ja.
Und dann gibt's jetzt wieder die üblichen Ausreden, ja. Wir dürfen es nicht, die Regulatorien, die Lizenzen sind zu teuer, man weiß gar nicht, wie das geht, etc. pp. Mhm. Und eigentlich bräuchte es nur, und jetzt sind wir ja beim Thema Führung, es bräuchte jetzt wieder Führungskräfte, die nicht nur sagen, Leute, beschäftigt euch damit, ja, den Fehler habe ich bei mir im Unternehmen zum Beispiel gemacht, sondern die sagen, wir benutzen das jetzt für XYZ und damit implizit die Erlaubnis erzeugen und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen ein Stück weit auch zwingen, es anzuwenden.
Ja.
Ja, das geht aber wiederum nur, wenn ich als Führungskraft mich selber vielleicht mal 2, 3, 4, 8, 10 Wochen systematisch damit beschäftige. Und das ist ja die eine Variante. Also was tut das Teil überhaupt? Und die zweite Geschichte ist ja dann, sich klarzumachen, es gibt wahrscheinlich keine schnellere Innovation, also keine schnellere Technologie im Sinne von Veränderungsrate als das, was dieses KI zurzeit macht. Also selbst Webentwicklung, HTML, also das, wo wir ja alle groß geworden sind in den letzten 20 Jahren, ist dagegen super langsam gewesen. Ja. Also was da auf dem Markt innerhalb von Tagen, Wochen passiert, ist unpackbar.
Mhm. Ja. Und es wird uns Zeit ersparen. Ne? Also wir sehen das ja schon bei diesen ganzen Übersetzungstools. Ne? Also was praktisch, also das ist ja sowas von evident zu schauen, du brauchst eine Übersetzung und wenn ich eine formatierte, layoutierte PowerPoint hineingebe, dann bekomme ich es 1:1 layoutiert und übersetzt. Und wenn ich vorher noch mein Fachvokabular reingebe, dann ist es auch noch mein Wording.
Ja.
Und dann habe ich 16 Seiten in 10 Minuten. Das kann niemand.
Und was jetzt wieder passiert ist, ist auch eine klassische Beobachtung, also zumindest eine, die mir immer wieder auffällt, welches ist die nur meine, aber was passiert? Menschen wollen das gemacht. Also das Ergebnis soll dann so sein, wie das ohne die KI gewesen wäre. Mhm. Und das passiert natürlich nicht. Also die KI macht das Ding anders. Ob es besser ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber grundsätzlich wird erstmal gesagt, es ist wieder eine Abwehrreaktion. Ne? Es ist nicht das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Also ist kein Mist. Und man muss nur lernen, dass dieses Ding offensichtlich eine Lösung bietet, die anders ist und die wahrscheinlich ein Tick besser ist.
Mhm. Ja, da könnten wir jetzt einen Konflikt mit der KI beginnen, aber sie lädt uns ein, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch vielleicht einmal etwas zu diskutieren, was dann im Erstansatz anders ist.
Und das
dann
ist ja
können
genau
wir noch sagen, wollen wir es verändern oder lernen wir was daraus und übernehmen es.
Und deswegen ist ja mein Tipp, die KI anders zu benutzen, als zu sagen, mach mir eine E-Mail. Ich meine, das macht ja jeder, mach ja auch. Schreib mir die E-Mail oder editiere mir die E-Mail. Das kann man ja machen. Mhm. Das ist ja logisch. Aber viel spannender ist, die KI anders zu benutzen und zu sagen, da ist jetzt die in die E-Mail gekommen, wie würdest du darauf antworten?
Mhm. Ja.
Also um diesen, weil der kostet mich nichts. Also wenn ich dich jetzt frage, Barbara, wie würdest du denn auf diese blöde E-Mail vom Kunden, wie würdest du jetzt darauf antworten? Ja? Dann würde ich deine Arbeitszeit klauen. Vielleicht frage ich noch einen Kollegen. Na, wir diskutieren mit den Klatscher. Und ich kann aber ChatGPT sagen, gib mir mal 10 mögliche Antworten. Das Ganze kostet 20 Sekunden. Null Zeit, weil in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Mhm. Derzeit baut er mir die Antworten zusammen. Minimum. Also, nicht nur das damit auseinandersetzen, sondern auch den anderen Gebrauch damit einüben. Das ist eigentlich das Thematische. Mhm. Ja. Und weil, es wird kommen. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wird das kommen. Mhm. Die Frage ist jetzt wieder, und das ist das, was ich mir wirklich nur wünschen kann, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt noch produktiver auf Kosten von Menschen werden. Mhm. Ja, also sagt ihr Motto, ich will jetzt noch mehr von den Leuten haben, ich mache eine noch höhere Arbeitsverdichtung. Mhm. Anstatt drüber nachzudenken, wie kann ich bessere Lösungen schaffen, anstatt mehr? Mhm. Und das würde bedeuten, ich muss eine Entlastung erzeugen. Ja. Also ich muss mir überlegen mit meinem Team, wie können wir denn unseren neuen Mitarbeiter ChatGPT sinnvoll nutzen, ohne dass wir jetzt einfach mehr Routineaufgaben machen. Mhm. Ja? Also das ist genau das, was ich gemeint habe. Solange ich in diesem Automatisierungsmechanismus drüber nachdenke,
ja,
baue ich meine E-Mails anders oder so, ja, anstatt drüber nachzudenken, wie kann ich die Qualität erhöhen, dadurch, dass ich den Sachen machen lasse, an die ich nie rankäme, mhm, werde ich wieder nur mehr Druck erhöhen. Ja? Und dann laufen die Leute doch wieder weg,
ja,
und fühlen sich ersetzt. Genau.
Ja, und das wollen wir ja nicht. Wir sind jetzt in meinem Podcast Love to Lead und mit dem Fokus darauf, dass Führung wieder Spaß und Freude machen soll. Ja, weil wir mit Menschen arbeiten, weil die Arbeitswelt besser werden soll. Und da machen wir uns die KI zunutze.
Weil darum geht's ja.
Boris, wir kommen ganz allmählich zum Ende unserer Zeit. Und ich würde noch ganz gerne wissen, was lässt dein Herz zum Thema Leadership ganz besonders hüpfen? Was begeistert dich nach wie vor?
Mich begeistert nach wie vor, und das ist ja das Schöne an dem, also wir haben ein Beratungsgeschäft, aber viel mehr Spaß macht mir es zu sehen, wie meine eigenen Mitarbeiterinnen in Wirkung kommen. Und ich glaube, das ist das, was das Schöne am Thema Führen ist. Es ist so ein ähnliches, ja, Thema, wie wir hatten es vorhin mit von Schule. Ich glaube, du bist ja immer indirekt wirksam als Führungskraft. Also das ist ja die große narzisstische Kränkung, die du als fachliche Führungskraft ja irgendwann mal hast, dass du vielleicht nicht mehr alles selber machst und nicht mehr bei jedem System selber inhaltlich die besten Ideen produzierst. Muss man das schaffen. Man muss irgendwann dazu kommen, total stolz auf sein Team sein zu können und sich das aber auch ein Stück weit als Eigenleistung mit auf die Fahnen zu heften, zu sagen, ja, wir sind produktiver deswegen. Und diese Wirksamkeit, das ist der Grund, warum ich Führung auch so toll finde.
Lieber Boris, es hat mir total viel Freude gemacht, das Gespräch mit dir heute zu diesen wichtigen Themen zu führen. Nochmals ein großes, großes Dankeschön für deine Zeit. Ja, und auf jeden Fall werden wir deine Kontaktdaten, den Link zu deiner Website, den Link zum LinkedIn-Profil in den Shownotes veröffentlichen, so dass alle, die noch vertiefen wollen, sich gerne mit dir in Verbindung setzen können. Vielen Dank.
Okay. Danke für das Gespräch und diese Zeit. Tausend Dank.
Danke dir. Dann bis bald.
Bis bald. Tschö.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.